Segne du den Friedel da dazu. Amen. Amen. Friedel, es ist dein Teil.
Ja, danke vielmals, Schatzli. Habe ich nicht eine wunderbare Frau? Ich bin unverdient, richtigerweise. Gebe es zu. Mein Vater hat manchmal gesagt, auch der dümmste Bauer kann manchmal grosse Herdöpfel auf dem Feld haben. Ich finde den Spruch gut. Wir steigen wieder ein und wollen uns von Gottes Wort prägen lassen. Nicht der Blick und 20 Minuten soll uns prägen. Und nicht das Verkündigen von den Bedürfnissen, wo die Welt uns und in dir selber geboren werden, sondern der Spirit vom Heiligen Geist durchs Wort ist eine unglaubliche Wirkung, Kraft an uns Menschen, an den Glaubenden. Und wir sind ja im Epheser Kapitel 5, ich habe den ersten Teil von den Vers 1 bis 21 im Juni noch gehabt, was geheißen hat unter anderem, früher wart ihr in Dunkelheit, ihr habt auch Sexmentalitäten gehabt, die abartig zerstörend war. Aber jetzt sind ihr ins Licht gekommen, ihr seid zmitzt ins Licht gekommen und das Licht hat es auch offenbart, was ist gut, was ist schlecht. Und ein Satz noch, wo der im Epheser dort steht, wo Paulus sagt, ist, hey, lasst euch nicht für dumm verkaufen. Das finde ich einer vom besten, von den besten Sätzen. Lasst euch nicht für dumm verkaufen. Ein kleiner Tipp, wenn irgendwie die Welt irgendeine Ideologie, irgendeine Idee, irgendetwas proklamiert, wo du genau merkst, es ist eigentlich wieder an der göttlichen Natur und wieder an der göttlichen Schöpfung, dann lass dich einfach nicht für dumm verkaufen. Wir wollen einsteigen in das Wort von Gott und magst du mal die erste Bibelvers uns zeigen? Ich will mal den ganzen Abschnitt durchgehen und nochmal die Themen nehmen und dann je nachdem vielleicht den Bibelwort nochmal einblenden. Ordnet euch einander unter in der Furcht Christi. Das ist so eine Zusammenfassung vom ersten Teil vom Kapitel 5. Zusammenfassung ist eigentlich, ordnet euch gegenseitig unter. In dieser Haltung, die Haltung ist matchentscheidend, um zu verstehen, was Paulus meint, wenn es nämlich darum geht, gemeinsam zusammen sein in der Kirche. Das Haupttitel heißt ja das Geheimnis der Gemeinde. Das ist dann, wenn, und ich habe es euch gesagt, in Ephesus und in Korinth haben zwei wesentliche Teile eine Rolle gespielt. Nämlich die ganze Ideologie von der ganzen Welt, die geherrscht hat zur damaligen Zeit. Und da ist nicht wenig gewesen und ist übrigens verrückter gewesen als jetzt. Einfach damit wir das nochmal geklärt haben. Wir haben ja einen Schulungsabend gehabt am Mittwoch. Und all die absonderlichen Ideologien, die wir heute müssen auseinandersetzen, da ist eher ein bisschen Pipifatz zu dem, was früher noch gelebt, geherrscht und gedacht worden ist. Wenn also das Evangelium gekommen ist, in die Nationen, da haben sich so viele Kulturen gefunden innerhalb von einer Kirche und haben zusammen Abendmahl gefeiert. Das kannst du dir nicht vorstellen. Darum hat der Paulus müssen Ordnung schaffen, damit es miteinander möglich ist. Und Ordnung hat damit zu tun, damit grundsätzliche biblische Prinzipien durchdringen und es eigentlich gar nicht so sehr um Detail geht oder um Formen geht. Wisst ihr? Als ich hier bin, heute Morgen, hat uns ein Lichtmensch da vorne die warmen Halogenscheinwerfer schon angestellt. um ein bisschen auszuprobieren. Und ich schwitze nicht gern, obwohl ich viel schwitze. Und dann komme ich da rein und gehe hinterher und sage, du, bitte, schalt das Licht aus. Da vorne ist schon heiß. Jetzt kann man, wenn man mich jetzt als Paulus nehmen, wo man nach 100 Jahren später zitiert, oder? Jetzt könnte man aufschreiben, Friedels Wallen, Pastor der Freien Christengemeinde, hat nicht gerne Licht. Er hat laut gerufen und gesagt, schaltet das Licht aus! Ich bin ganz ehrlich, es geht gar nicht ums Licht, es geht um die Wärme! Wenn Paulus sagt in seinem Wort, liebe Frauen, ordnet euch euren Männern unter, dann geht es nicht um Knechtschaft. Es geht nicht um Unterjochung. Es geht nicht, wie unsere grauen Hirnzellen meinen und unser maskulines Dasein gern hat. Dass man meint, meine Frau muss jetzt einfach machen, was ich sage. Oh. Kleine Regieanweisung an alle. Immer schön einrasten. Danke. Das kann ich nicht abstützen. So geht's. Ein Paulus, der war übrigens absolut kein Frauenfind gewesen. Schon auf der Bibelschule haben wir gemerkt, dass die Meinung, dass der Paulus Frauen nicht gern hat und dass er eigentlich eine Anweisung zur Unterjochung von der Frauen das geschaffen hat in der christlichen Landschaft, das ist einfach nicht wahr. Dummes Zeugs. Es ist eine fette, klare Lüge. Weil er redet nicht vom Licht, das er weggewollt hat, sondern er redet von der Wärme. Er will nicht eine Unterordnung von den Frauen über Männer, weder anderen Männern noch den eigenen Männern, wo es einfach um zerstörerische Mechanismen geht, wo nämlich das, was Gott gesetzt hat in den Frauen, kaputt geht. Never! Darf ich euch nur einfach erinnern, in all diesen Fragen, wo es um Haltungsfragen geht, wie Frisuren, ja, jetzt bei uns nicht mehr so relevant. Aber früher noch ganz wichtig. Der Paulus schreibt ganz viel über Frisuren. Er sagt der eine, hey, kein kurze Haar, Frauen. Kein kurze Haar. Ihr müsst lange Haar haben. Am besten ist es, wenn ihr es zudeckt. Dann sagt er sogar, am besten ist es, wenn ihr es durchnehmt über den Grind tätschelt. Und schon kommt der normale Mensch oder, und sagt, der Paulus hat gesagt, Frauen müssen Tücher anlegen. Nehmt mich noch Wunder, warum ihr keine Tücher habt, wenn der Paulus doch selbst gemeint hätte. Hätte er eben nicht. Es geht nicht um das dumme Tuch. Weißt du, um was das geht? Auch in Ephesus ist täglich oder wöchentlich der Mann ist anbeten an seinen Ort vom Tempel. Da hat es hunderttausende verschiedene Götter gegeben. Die sind zum Tempel gegangen und haben dort anbetet. Wie am Sonntagmorgen mir da. Ha, sind sie gegangen, ihren Götzen und Götter anbeten. Und nachdem die Männer anbetet haben, die Götze, sind sie im Heimweg, sind sie noch schnell dort durch, wo Frauen gewesen sind, die kein Haar hatten. Frauen, die kein Haar haben, kahlgeschoren, das sind Prostituierte gewesen. Der Gang vom Mann war also anbeten, noch eine schnelle Nummer schieben und noch eine zurück heim. Das ist die Mentalität, die in Korinth und in Ephesus Gang und Gäbe, das war wie Morgenessen, Mittagessen, Abendessen. Und stell dir vor, jetzt kommen die zu Jesus und die haben gedacht, da Da gehst du jetzt einfach in einen neuen Gottesdienst mit Jesus. Am Heimweg gehst du noch schnell bei den Glatzköpfigen vorbei und dann gehst du wieder her. Und dann hat es gegeben, dass sich alle gesammelt haben, weil das Evangelium ist um wie ein Feuer und hat Herzen erreicht. Und dann sind plötzlich Glatzköpfige in der Gemeinde gewesen. Hey, das ist ein Riesenproblem. Denn die Prostituierten mit ohne Haar nicht mehr auf der Gasse sind, sondern gerade direkt dort, wo du hingehst. Und das Spannungsfeld, wo eine Kirche, Geheimnisgemeinde, plötzlich entsteht, wenn unterschiedliche du erlebst das ja auch, aber natürlich viel feiner, dass du eine andere Erziehungsmethodik hast als der neben dir. Und dass du eine andere Geschichte hast. Und wenn du von einem anderen Land kommst, wie unsere liebe Geschwister vom Iran, dann bist du einfach nochmal anders polet. Du bist anders prägt. Und dann geht es überhaupt nicht darum, dass die sich einfach so kulturell anpassen müssen, dass sie alles richtig machen bei uns. Sondern es geht darum, dass man sich in Unterordnung findet. Und der Paulus redet und sagt, wir können es nicht so sein lassen, wie es jetzt ist. Wir müssen eine Lösung schaffen. Übrigens, lange Haare war auch ein Problem. Wisst ihr, was in der Antike, die langen Haare, man sagt ihnen Engelshaare. Weißt du, was bei weltlichen Literaturen gesagt worden ist? Die schöne, lange Haare haben, da haben Männer geschrieben, das ist das schönste, erotischste Moment, lange Haare. Und schon haben die Frommen, wenn sie Kirche gekommen sind und die langen Haare gesehen haben, schon wieder ein Problem gehabt. Ja, ich gebe zu, wir Männer schaffen Probleme. Und wir haben Probleme. Und der Paulus kommt und sagt, hey, es geht gar nicht um die Glatzköpfigen, es geht auch nicht um die schönen Trachten. Wisst ihr was? Es geht ums Evangelium. Es geht allein um Jesus. Erster Platz. Alles andere muss weg. Und darum hat er gesagt, hey, Frauen, kommt mit dem Kopftuch, dann sieht man eure Glatze nicht und eure schöne Haare nicht. Wisst ihr, dann müssen wir nicht diskutieren über den Seich. Dann müssen wir als Kirche nicht reden darüber, wieso hätte ich kein Haar, wieso hätte ich so schöne Haare? Und weißt du, was die hatten, die Halbhaar hatten? Das sind die, die geschieden sind. Die müssen halbe tragen. Oder die, wo Ehebruch betrieben haben. Ja, kannst du nachlesen. Und der Paulus sagt, das kann es nicht sein, wenn die Gemeinde zusammenkommt, kann es nicht sein, dass man über die Glatzköpfe redet und sagt, ja, schau mal, die Nutte. Und über die mit langen Haaren sagt, hey, ich habe komische Gedanken, wenn ich die sehe. Und auch nicht darüber, hey, die ist ja irgendwie, ist die jetzt Ehebruch oder hast du den Mann gestorben oder hat es einen Umbruch? Und der Paulus sagt und ringt ums Evangelium. Er sagt, wenn wir zusammenkommen, dann hat nur eine einzige Sache Platz. Jesus, der Gekreuzigte. Und sein Heiliger Geist, der übrigens machtvoll in der Kirche gewirkt hat, durch neue Zungensprache, durch Geistestaufen, durch prophetische Reden, durch Offenbarungsmomente. Das heißt, es kann nicht sein, dass eine prophetisch begabte Frau den Führer kommt, glatzköpfig, und wir alle denken, oh nein, Nutte redet. Ich habe jetzt gerade ein emotionales Problem. Sondern es muss sein, dass das, was Gott sagt, durch die Frau stark durchkommt. Und darum sagt Paulus, bitte, tun das Licht löschen. Tun das Tuch anlegen. Ich habe es extra gemacht. Versteht ihr die Idee? Es geht nicht ums Tuch. Es geht nicht ums Tuch. Sondern es geht darum, dass das Evangelium kann kraftvoll in der Kirche, in der Gemeinde von Jesus offenbar werden. Dass alles Nebensächliche abgetan wird, wegtun wird. Es muss fort. Hey, weißt du, schön, wenn wir in der Gemeinde nicht mehr über irgendetwas reden, sondern nur noch über Heil und Jesus und Holy Spirit. Und das Ringen von Paulus. Und das Ringen von Paulus in Bezug auf Frauen und Männer ist genau das Gleiche gewesen. Es geht Gott Belletti nicht darum, dass man eine Frau gehorsam macht, wie einen Gaul, wo man zurechtreitet. Bei der Unterordnung geht es darum, dass die zwei Komponenten, die auseinandergenommen worden sind, wieder zusammenkommen. Wisst ihr, die Sünde und der Mensch hat den Unterschied zwischen Mann und Frau pervertiert. Schon ganz, ganz früh hat es gegolten, der Teil vom Mensch, das ist jetzt halt der Mann, der maskulin war und viel mehr Kraft hatte und die Frau konnte drücken in die Schranken weisen. Weißt du, früher war Kraft ein unglaubliches Momentum. Wenn du kräftig warst, dann bist du der Sieger. Wenn du kräftig warst, dann hast du gewonnen. Dann bist du der König. Dann hast du befehlen. Und wir Männer, auch in den heutigen Tagen, haben immer noch die innere Genetik, dass wir das Gefühl haben, weil wir kraftvoller sind als Frauen, haben wir das Recht zu herrschen über sie. Das ist sündhaft, diabolisch. Bis zum geht nicht mehr. Denn der Michael hat es in der Schule so schön gesagt, wir müssen das Prinzip Gottes verstehen. Und das Prinzip Gottes ist immer an der Schöpfung, die er drin hat, ersichtlich. Und nicht an dem, was wir Männer oder Frauen oder Gesellschaft daraus gemacht haben. Nein, das Mittelalter ist kein biblischer Maßstab. Und nein, das Patriarchat, wo die Juden hatten, in ihrem Verständnis von Abraham und so weiter, das ist nicht das von Gott gesetzte Element von Leiterschaft und von Hierarchie. Weißt du, das Evangelium von Jesus Christus braucht nie ein Nährboden, wo alles richtig ist. Das Evangelium braucht nie ein Umfeld, wo es so ist, wie wir manchmal denken, heil und heilig. Sondern das Evangelium bricht immer rein in die tiefste Sünde. Darum ist das Heil und das Evangelium von Paulus, von der auch predigt hat, inmitten von Athen, inmitten von Ephesus, hat sich nicht orientiert an dem, wie die Stadt philosophisch denkt hat oder glaubt hat. Und auch wenn wir aus einem christlichen Abendland kommen, ist es einfach fatal und falsch, wenn man meint, dass irgendwelche Vorgeschichten ein Vorbildmechanismus sein soll, wo wir wieder zurückereifern sollen. Wir müssen uns an die Schöpfung halten. Wir müssen uns an den Christus halten. Und wenn du dich an die Schöpfung und an Christus haltest, bist du brutal auf der sicheren ideologischen Seite. Und die Bibel sagt, Gott schuf Mann und Frau. Zuerst war das zusammen. Es war nur ein Mensch. Und eine Frau ist geworden aus dem Gesamten, als hätte eigentlich eine Teilung stattgefunden. Und die Teilung ist in keiner Hierarchie, wie wir das meinten, sondern die Teilung ist eine Unterschiedlichkeitswahrnehmung, wo man Dinge, die zusammengehört haben, auseinandergenommen hat. Einheit ist darum nur möglich, wenn beide zusammenkommen und nicht in Hierarchie. Das hat Gleichstand. Wer Frau und Mann in irgendeiner Position setzt und sagt, mehr will mehr Kraft oder bei der Frau mehr will mehr Intellektualität, der irrt. Die Dinge gehören levelmäßig eins zu eins, gleichartig zusammen. Und darum redet das Evangelium, wenn man eine Ehe hat, findet das wieder zusammen, was zusammengehören soll. Und zwar auf einer Ebene nicht von einer Hierarchie, sondern von Gleichartigkeit. Und weil die Sünde gekommen ist, redet das Evangelium und sagt, wir werden das Gleichartige nur schaffen, wenn wir uns gegenseitig unterordnen. Und das innerhalb der Ehe und das innerhalb einer Glaubensgemeinschaft. Kirche wird nur funktionieren, wenn ein Leiter, wenn ein Pastor, wenn ein Gemeindeleitungsmitglied gleichzeitig der Diener aller ist. Wenn es keine Hierarchie in der Wertung gibt, weil keiner höher ist als der andere. Titel hin oder her, Ausbildung hin oder her, Weisheit hin oder her, Geistesbegabung hin oder her, völlig egal. Jeder Mensch ist gleichwertig. Ich sehe euch in Freude. Ich höre sie einfach nicht, aber ich sehe sie. Innerlich. Das ist wichtig. Denn Gott schafft den Mensch in einer Gleichartigkeit und Gleichwertigkeit. Und wo er auseinandergenommen hat, Mann und Frau, will er es wieder zusammenfügen. Und darum das heilige Bündnis von der Ehe. Und darum ist die Ehe weit etwas anders als irgendein anderer Bund. Weil es eine Schöpfungsgeschichte ist. Und die Sünde und die Welt will sie einfach pervertieren und auseinanderbringen. Sie will die Frau zum Sexobjekt machen. Wisst ihr, was ich manchmal nicht verstehe? Ich hocke manchmal zuhause, schaue in die blöde Kiste ihr und denke, wieso kann eine so eine intellektuelle Welt, die so viel weiß und so viel Erkenntnis hat, wieder dort zurückkehren, wo wir schon vor Urzeiten gewesen sind, nämlich, dass man die Frau degradiert als Sexobjekt. Es ist unerträglich. Es ist schöpferisch unwürdig. Und ich kann nicht verstehen, dass ein Feminismus sich so unheimlich stark emanzipiert in unseren Ländern und gleichzeitig die Gleichen für Prostitution und für Sexgewerbe sich einsetzt und sagt, es muss freie Liebe und freie, man kann die Frau wieder entwürdigen bis zum Gehtnichtmehr. Ich verstehe die Parallelismus nicht, wo die Welt in eine Schizophrenie setzt. Pro Frau, totale Zerstörung. Danke, Harry. Die Frauen, den eigenen Männern als dem Herrn, Unterordnung, der Mann ist das Haupt der Frau, wie auch der Christus das Haupt der Gemeinde ist, er als der Retter des Leibes. Er nimmt den Parallelismus und sagt, Mann, du musst sein wie Christus. Und der Roger und ich haben heute Morgen schon ein bisschen gespielt und gesagt, oh, ein kleines Problem. Das packen wir nicht. Oder anders gesagt, die Latte ist unendlich hoch. Wenn du die Bibel liest, lies mal in der Frage von, wie hat Jesus sich verhalten gegenüber den Frauen. Und du siehst die schöpferische Mentalität in Absolutheit. Weißt du, was das jüdische Morgengebet war von den Juden? Gott, ich danke dir, dass ich kein Heide bin. Ich danke dir, dass ich kein Sklave bin. Und ich danke dir, dass ich keine Frau bin. Ein griechischer Schriftsteller zu gleicher Zeit hat geschrieben. Warte, ich muss es schnell lesen. Ich muss auf Hochdeutsch lesen, damit ich es euch erzählen kann. Ich habe nämlich schöne Sätze aufgeschrieben. Der griechische Schriftsteller schrieb, dass Ehefrauen von ihren Ehemännern derart daheim eingeschlossen waren, dass sie, jetzt Zitat, so wenig wie möglich sahen, so wenig wie möglich hörten und so wenig wie möglich fragten. Der Grieche hat also seine Frau eingeschlossen und hat sie versklavt. Hat sie als ihr Objekt die Heiknung gelegt. Am besten ist, wenn sie nichts hört, nichts sieht und auch niemand an sie herkommt. Und ich als Mann, gehe Fürsche raus, ich rede mit allen, eben gehe noch zu den Glatzköpfigen, und ich lebe und bin und komme wieder heim, darf ich sagen, zu meinem angebundenen Fraueli, zu meinem angebundenen Hund. Das ist schöpferisch unwürdig. Christus hat in der Ideologie, in dem Umgang mit der Frau, ihre Würde wieder zurückgeben, was der Judaismus versaut hat, was der Griech versaut hat, was der Mensch in seiner Sündhaftigkeit, im maskulinen Dasein, die Frau unterjocht hat, hat das Evangelium in Christus Jesus wieder freigesetzt. Und der Paulus ist ein wunderbarer Mann Gottes gsi, wo dem Ganzen in die Kirche hinein die nötige Sprengstoff von der Freiheit gegeben hat. Denn Paulus hat gesagt, in Christus ist weder Mann noch Frau. Und verstehst du, der Heilige Geist, wo er gefallen ist, in Apostelgeschichte 2, da ist er nicht gekommen und hat gesagt, Moment schnell, wo sind die Frauen, wo sind die Männer? Da gehe ich ins Herz und in die Seele und bei den Frauen, ja, die brauchen das ja nicht. Gleichwertigkeit. Weil in der Schöpfung hat es ein einziges gegeben und Gott hat ja nur geteilt, weil es dem einen langweilig war und gesagt hat, ich hätte gerne das Gegenüber. Und dann sagt er, ich gebe dir das Gegenüber, indem ich dich auseinandernehme. Er hat nicht gesagt, ich schaffe etwas Gutes und etwas Schlechtes. Er hat auch nicht gesagt, ich mache irgendeine Wertung, sondern das Gleichartige. Und Gott hat nie einen Unterschied gemacht zwischen Mann und Frau. Nur Kultur. Nur das Leben. Völker. Könige, die einen Unterschied gemacht haben zwischen Mann und Frau. Gott hat nie einen Unterschied gemacht. Er hat Frau und der Heilige Geist hat Frau beseelt in gleicher Art wie der Mann. Wo er das Apostelamt gegeben hat, der Heilige Geist ruft Apostel zum Leben, hat er nicht unterschieden zwischen Mann und Frau. Er hat die Charismagaben allen Menschen zugesprochen. Gib mir den Bibelvers, wo es heißt, dass die Berufungen der Ämter nur für Maskuline sind. Gibt es nicht. So wie Geistestaufe das Zungenreden nicht nur für die Männer ist und die Frauen sollen dann die Heil gefälligst fragen, was er jemand gesagt hätte. Weißt du, warum der Paulus sagt, Frau soll schwiegen in der Gemeinde. Das war wieder so ein Emanzipationsmomentum in der Kirche. In Ephesus war Kultur, die war nicht göttlich, war Kultur, dass Frauen keinen öffentlichen Anlass besuchen dürfen. Immer nur Männer. Wenn es ein Volksfest gab, wenn es ein Stadtfest gab, sind Frauen geblieben, die Männer sind gegangen. Und die Frauen haben dann noch gefragt, wie es war. Elend, eklig. Jetzt ist die Gemeinde gekommen, das Evangelium ist reingebrochen in die Kultur. Und es hat als grosse Schande gegolten, wenn die Frau öffentlich den Mann angesprochen hat. In irgendeiner oder anderen Form. Es ist griechische Unkultur gewesen, wenn die Frau den Mann angesprochen hat, öffentlich. Jemand auf dem Platz von der Stadt gerufen hat, Heiri, vergiss die 5 Eier nicht zu posten. In der Kultur war es, sie achtet ihren Mann nicht. Sie gibt ihm nicht die Würde, wo Kultur sagt. Die Würde des Mannes besteht darin, dass die Frau ihm nicht sagt, wie viele Eier sie soll posten auf dem Markt. Das ist Dummheit. Aber es ist eine Realität. Und das Evangelium braucht kein kleines, sauberes Umfeld. Sondern das Evangelium bricht rein und in dieser Kultur drin bricht sie sich Bahn und verändert bis hin eine ganze Gesellschaft. Aber Paulus musste leben mit dem, dass plötzlich, stell dir vor, was für eine Kraft das Evangelium hat, plötzlich in einer Gemeinschaft, in der Kirche in Ephesus, sind nicht nur Männer gekommen, gegen jegliche Stadtgesetz. Frauen gehören nicht an die öffentlichen Orte. Und plötzlich sind Frauen mitgekommen mit den Männern in den Gottesdienst. Weil Christus immer die Frauen dabei gehabt und ihnen die Würde zurückgegeben. Und ihnen auch den Dienst gegeben. Nämlich das Charisma, das Gott in der Schöpfung dem einen Teil von beiden gegeben hat. Christus hat Frauen immer gewürdigt, hervorgehoben und hat sie in die Dienste eingesetzt. Immer. Und wenn du mal ein bisschen mit offenen Augen liest, obwohl jüdische Kultur herrscht und Jesus ein Jude war, er hat sich den Frauen immer besonders gezeigt und eröffnet. Wo die Frau in einem Saum genommen hat und sie ist geheilt worden, ist kein Schelte von Jesus. Du bist unwürdig, was tust du öffentlich mich, Jude, als Mann antatschen? Und dann nicht einmal der eigene Mann. Das ist ein Unding, eine völlige Unsitte. Und für das jüdische Verständnis hat die Frau hat eigentlich Strafe verdient. Und was macht Jesus? Er liebt sie und sagt, komm hin, so gut. Du hast Glauben gehabt und du hast mich getatscht und Heil ist dir widerfahren. Freude und Würde ist zurückgekehrt in die Frau und ihre Position und die Jünger mit Lätschen nebendran. Wie kann man nur, Rabbi? Jesus hat den Huren gedient als oft erste, bevor Männer dran gekommen sind. Frauen sind sehr nah an ihm gewesen, nicht weil er super gut ausgesehen hat, sondern weil sie sich geliebt gefühlt haben. Und genau das ist der Aspekt, wo Paulus da sagt. Männer haben die Aufgabe, ihre Frauen zu lieben, so wie Christus gemeint. Und ganz ehrlich, die Gemeinde hat nichts dazu beigetragen, dass sie geheiligt worden ist und dass sie geliebt, dass sie liebenswürdig geworden ist. Sondern die Bibel sagt, wir sind in der Sünde tot. Wir sind verworren in allen Teilen. Und in Ephesus kommt auch zum Tragen, die ganze ephesische Gemeinde ist in der Praxis immer noch ein Stück weltlich denkend und auch noch weltlich handelnd gewesen. Darum hat der Paulus gesagt, dass mit dieser Unzucht darf nicht mehr sein bei euch. Ihr müsst eure Kultur ändert sie. Aber er ist nicht gekommen und hat gesagt, ich ändere mal die ganze Stadt und wenn alles sauber und clean ist, dann können wir noch einmal darüber reden. Sondern das Reich Gottes bricht immer ein in deine Existenz. Und die Liebe ist die Kraft der Veränderung, wo alles wandelt im Sinne Christi. Und so ist die Gemeinde stark geworden in der Veränderung. Und einige Jahrhunderte später sind die Anweisungen, die der Paulus geht, wegen dem Kopftuch, oder die Anweisung, dass man dass die Frauen nicht in der Kirche ihren Mann rufen sollen. Weil das ein Zeichen von der fehlenden Respektlosigkeit war. Das hat nichts damit zu tun, dass die Frau nichts darf sagen. Das hat nichts mit einer Würde zu tun. Das ist wie wenn ich sage, das Licht weg, dann geht es nicht ums Licht, es geht um die Wärme. Und bei der Frage von, die Frau schweige in der Gemeinde, geht es nicht, heb das Maul zu, sondern tue deinen Mann respektieren. Respekt zeigen. In der damaligen Kultur hat Respekt so ausgesehen, dass man öffentlich nicht den Mann angesprochen hat. Gott sei Dank ist das anders heute, gell, Schatz? Es geht also nicht um die Sache, die man sagt, wie Kopftuch oder hör auf lehren. Lehren ist ja so etwas, wo in der Kultur nicht angesagt war, aber Gott im Heiligen Geist durch Dienste, Charisma, prophetisch reden, ist immer lehren. Übrigens, jede Predigt ist eine Prophetie. Weil Prophetie ist immer das, was verborgen ist, in Gott hervorzubringen. Das ist prophetisch reden. Ich rede momentan prophetisch, auch wenn ich ein Skript habe. Der Geist ist vorher schon gekommen. Hoffentlich. Wenn eine Frau prophetisch redet, lehrt sie öffentlich in der Gemeinde. Gott hat nie gesagt, dass die Frau soll schweigen in der Gemeinde, weil sie nichts zu sagen hätte. Denn schöpferische Ordnung. Wenn die Frau schweigt in der Gemeinde, fehlt mindestens 50% von der Wahrheit und von der Wahrhaftigkeit, wo Christus einem Menschen gegeben hat. Mindestens 50%, wenn nicht 51%. Es ist unsinnig, Schöpfungsordnungen Gottes mit Kulturgeschichten durcheinander zu bringen. Es ist unsinnig. Es ist verboten. Und darum sagt Paulus, in Christus Jesus gibt es weder Mann noch Frau. Es gibt nur noch die Berufung des Menschen mit seiner Gabe Gottes, die zugänglich soll sein für alle Menschen. Und innerhalb von der Ehe sagt der Paulus, soll es so sein, dass offensichtlich zwei Dinge helfen in einer Ehe. Der Mann hat Mühe, seine eigene Frau zu lieben. Er hat offensichtlich keine Mühe, mit Glatzköpfigen unterwegs zu sein. Aber er hat brutal Mühe, seine eigene Frau zu lieben, aus der Tiefe, nicht nur sexuell. Aus der Tiefe von seinem Herz. Und darum kommt der Auftrag von Gott in die Hälfte, die er weggenommen hat, die eine Schlagseite hat, nämlich die fehlende Liebe. Und die soll gelebt werden. Die kommt das Evangelium und sagt, ich möchte, dass du dich da drauf fokussierst und dass der Heilige Geist dir kann helfen kann. Liebe, nicht nur Gefühl, sondern Liebe auch in der Treue. Liebe in dem, dass du alles gibst für deine Frau. Und letztens ist einer gekommen in der Eheseelsorge und hat gesagt, ich habe eigentlich alles verloren an meine Frau. Ich habe das Geld verloren, ich habe in dieser Scheidung, die wir drin hatten, ich habe alles verloren. Und ich schaue genau, ich bin manchmal so gemein und sage, ja und? Wir sind für unsere Frauen da. Und die Liebe ist eine Verpflichtung, so wie Christus die Gemeinde geliebt hat. Und die Gemeinde hat Christus nie zuerst geliebt. Das war keine Erwiderung. Da war nichts da, keine Grundlage. Sondern Christus hat bedingungslos geliebt. Christus hat den Sünder lieb. Christus hat einfach genommen, was er geschaffen hat, was er bekommen hat von Gott, hat Christus lieb. Und er hat schlussendlich sein eigenes Leben dran gegeben, haben wir gefeiert, Weil er sagt, ich will nicht einmal an dem festhalten, was ich habe. Ich gebe all in für meine Frau. Wer diese Haltung annimmt, der löst bei seiner Frau Respekt aus. Jetzt ist die Frage, was, wer ist der Taktgeber? Ist es die Frau, die mit Respekt Liebe überkommt? Oder ist es der Mann, der liebt und darum Anerkennung und Respekt gewinnt? Und da kommt Paulus und sagt, das ist das Ding, das sich da selber in Bewegung setzt. Es ist die gegenseitige Unterordnung. Tut es! Liebet eure Frauen! Ihr Frauen, ehret eure Männer! Und zwar nicht nur mit Worten. Die Männer merken, wenn ihr lügt. Männer merken, wenn Frauen es nicht ernst meinen. So, es braucht eine innere, echte Liebe und Anerkennung von der Frau gegenüber dem Mann. Eine Frau, die sagt, du bist mein Held. Hey, darf ich sagen, mich ätzt so an. Wie viele Männer, ich habe letztens wieder mit einem Ungläubigen geredet, der sagt, er fragt nach dem Sex manchmal seine Frau, habe ich es gut gemacht? Und ich wollte am liebsten meine Hand ausfahren und ihm mit ins Gesicht hinzutätschen und sagen, hör auf, nach einer Sexualität zu fragen, wie sind deine klassifizierten Noten? In der Meinung, da komme ich jetzt Anerkennung über oder nicht? Das ist, darf ich sagen, diabolisches Zeugs, wo durch die Verwünschung, durch die Sexualitätssündhaftigkeit hat eine Kultur angefangen in der Gesellschaft, wo man den Sex bewertet. Es ist einfach nur dumm. Gescheit ist, wenn der Mann fragt, wie willst du den Sex gern haben? Und gescheit ist, wenn die Frau sagt, darf ich einen Sex machen mit dir, der dir Freude macht? Und so ist das Unterordnen hat nicht nur im Sinn von Kuschen, sondern von Fördern und von in Bewegung setzen. Der positive Aspekt in der Ehe und in der Liebe ist der, dass man sich vorantreibt und nicht durch Wünsche und Verhaltensmuster, wo man sagt, du musst mich jetzt ehren. Du musst dich jetzt unterordnen, Frau. Das kannst du machen, du wirst einfach das Gegenteil erleben. Es gibt nur eine Richtung, so wie Christus. Liebe voraus. Und schau mal, wie wir jeden Sonntag unseren Herrn anbeten. Das machen wir auch nicht nur, weil es auf dem Programm steht, sondern weil in unseren Herzen Dankbarkeit ist gegenüber Christus. Und wenn im Worship das fehlt, dann sind wir nur noch ein Chor. Aber nicht mehr ein Anbeter. Eine anbetende Gemeinde flippt aus in Christus. Da haben wir noch ein bisschen Luft nach oben. Man lerne von den Brasilianern. Mach's nochmal und dann höre ich. Ihr Männer, liebt eure Frauen, wie auch Christus die Gemeinde geliebt und sich selbst für sie hingegeben hat, um sie zu heiligen. Reinigt durch das Wasserbad im Wort, damit er die Gemeinde sich selbst verherrlichen darstellt, die nicht Flecken und Runzeln oder der etwas dergleichen hat, sondern dass sie heilig und tadellos ist. Bitte. So sind auch die Männer schuldig, ihre Frauen zu lieben. Das 18 hat nichts damit zu sagen. Ihre eigenen Leiber. Wie seine Frau liebt, liebt er sich. Und da merkst du wieder, es geht eigentlich um Selbstliebe, weil es gehört zusammen. Wer seine Frau liebt, liebt eben sich selber als Ganzes. Denn niemand hat jemals sein eigenes Fleisch gehasst, sondern ernährt und pflegt es, wie auch der Christus die Gemeinde. Denn wir sind Glieder seines Leibes. Deswegen wird ein Mensch Vater und Mutter verlassen und seiner Frau anhangen. Und die zwei werden ein Fleisch werden, zurückführig. Eins werden obwohl in der Dualität. Dieses Geheimnis ist groß, aber es ist nicht zu entdecken. Es ist offenbar. Ich aber deute es auf Christus und die Gemeinde. Und darum ist Ehe auch nicht einfach nur ein gesellschaftliches Ding. Ehe ist übrigens nicht einfach ein kulturelles Ding. Und darum werden wir, und ich werde nächstes Jahr auch eine Reihe machen über Bündnisse und über Ehe. Und über Beziehungen zwischen Mann und Frau, auch voreheliche Fragen. Weil, da geht es nicht um Moralien. Da geht es nicht um gesellschaftliche Formen. Da geht es nicht um irgendetwas zu erfüllen, wo irgendeine Gesellschaft sich wünscht oder irgendwie denkt oder wo irgendeine Kirche sich ausdenkt hat und irgendeinen Katalog gemacht hat. Es geht um Schöpfungsordnung von Gott. Punkt um. Es gibt Dinge, die spielen in der Kirche keine Rolle. Zum Beispiel, ob man Nudeln oder Reis isst. Es spielt übrigens auch keine Rolle, ob man laut Musik macht oder leise Musik macht, ob man modern macht oder ob man nur Orgel macht. Spielt keine Rolle. Es spielt keine Rolle, ob du heute Morgen kurze Haare hast, lange Haare hast oder Engelshaare hast. Es spielt keine Rolle. Aber was eine Rolle spielt, sind schöpferordnerische Momente. Schöpferische Ordnung ist eins auch beim Abendmahl. Nämlich Christus ist gestorben. Ist eine schöpferische Tätigkeit fürs zweite Leben, fürs wiedergeboren werden, zurückführen in den eigentlichen Ursprung Gottes. Drum, über das Kreuz kann die Welt sagen, was sie will. Wir werden immer der Kreuzigste als der Weg, die Wahrheit und das Leben haben. Und du kannst tausend Philosophien haben und du kannst 100 Religionen schaffen. Du kannst machen, was du willst als Gesellschaft. Es wird immer nur der Christus geben, schöpferische Ordnung. Und Mann und Frau ist eine schöpferische Ordnung, weil Christus es auch nimmt als sein Heil, das er verbindet mit seiner Kirche. Und jetzt sage ich noch etwas, was euch vielleicht auch nicht so passt. Aber Gemeinde ist kein Verein. Gemeinde ist der Tempel von Jesus, es ist der Körper von Jesus. Gemeinde ist ein Organ, das zusammengefügt ist durch viele Menschen zu einem Ganzen, durch den Heiligen Geist zusammengefügt. Und der Organismus soll funktionieren und leben. Und wenn ein Verein hilft, damit wir uns nicht an den Ring kriegen, dann soll es halt so sein. Übrigens ist es immer noch so, dass der Staat hat wollen, dass Kirche einen Verein gründet und nicht Kirche selber, aber das ist ein anderes Thema. Am Schluss kommt die ganze Geschichte mit der Kindererziehung, wo es ums genau Gleiche geht. Es geht nämlich nicht ums Licht. Es geht nicht, dass das Kind folgt. Im Sinne von Unterordnung und dass sie Respekt ihren Eltern zollen. Es geht, wisst ihr, dass Kinder Abschaum gewesen sind in dieser Zeit von der Ephesus, wo Paulus gelebt hat? Weißt du, dass Kinder so gerne manchmal prostituiert worden sind, weil sie einfach für nichts da gewesen sind? In der Sichtweise von den Männern. Man hat ihnen fürchterliches angetan. Übrigens bis zum heutigen Tag in gewissen Ländern. Ist unerträglich. Es geht nicht darum, dass Kinder einfach ihre Eltern ehren, egal wie gemein dass sie sind und egal wie herrschsüchtig sie sind. Es geht genau wieder ums Gleiche. Denn es heisst, Paulus sagt wieder das Gleiche. Er sagt, reizet eure Kinder nicht zum Zorn. Tut alles daran, dass eure Kinder moralisch, ethisch und ideologisch könnt in das Leben, wo Gott für sie gedacht hat, durchbrechen. Und wenn ihr das tut, dann werdet eure Kinder euch lieben und ehren bis an die Ende der Tage. Es ist wieder die gleiche Dualität, wo es eben eigentlich um die Wärme geht und nicht ums Licht. Darum bitte, wenn ihr die Bibel leset, wenn ihr leset, die Frau schweige in der Gemeinde, hört auf Glauben, dass sie nichts zu sagen hätte und dass Gott nicht will, dass die Frau ganz laut lehrt, predigt, prophetisch redet, apostolisch dient, evangelistisch herzieht und in allen Ämtern und Diensten gleichartig mit Gott. Glaubt es nicht. Denn die schöpferische Ordnung redet etwas anderes. Und Paulus, wenn man ihn richtig verstehen will, hat genau das freigesetzt. Und er hat in der Ordnung im Gottesdienst das so gemacht, damit die Würde der Kirche innerhalb so funktional ist, dass man nicht über Details reden müssen, sondern über das Wesentliche. Dass überhaupt den Griech mit dem Juden zusammen als Abendmahlstisch gehen konnte, hat bestimmte Formen gebraucht. Und die Formen hat er geschaffen. Die Formen sind nur Mittel fürs Eigentliche. Und so bitte ich dich, Vater im Himmel, dass du mir vergisst, dass ich so lange predigt habe. Aber möge es doch nicht vergeben sein. Bitte offenbar, dass du in jedem Mann und in jeder Frau, die da ist, und wir haben da innen nur Frauen und Männer, offenbar du dich. Zeig du unsere Aufgabe als Männer, zu lieben, im Sinne deines Namens und im Sinne deiner Gestalt, im Sinne deines Vorbildes, im Sinne von dir, Jesus, und dass wir unsere Frauen können hervorbringen aus ihrer Asche, wo die Welt, die Gesellschaft und die Kultur sie missbraucht hat. Vergiss auch die Kirche und auch uns, wo wir selber dabei zugetragen haben, dass die Frau die Würde nicht bekommen hat und sie nicht hat können uns ehren und sie nicht hat können uns respektieren. So vergib uns Männer unsere Dummheit und mach uns fähig, unsere Frauen treu zu ehren, zu lieben, dass sie auflaufen in die Berufung, die sie gesetzt hat. Danke, dass du den Frauen hilfst, ihre Männer zu respektieren und zu ehren, zu achten, nicht nur in einer Pflicht, sondern aus Empfangnerliebe und aus der Stärke von ihrem Dualen gegenüber, wo zusammengehört. Und so bitte ich dich, dass das Geheimnis, das wir als Kirche hier vollziehen, ich bin so froh, dass wir unterschiedliche Herkunft haben, unterschiedliche Geschichten haben, unterschiedliche Familienhintergründe haben und wir haben doch, wir wollen alles wegtun, um Christus zu sehen und um ihn zu dienen und so soll es auch sein bei Frau und Mann und soll es sein bei den Kindern zu Hause, mit Eltern und Eltern mit Kind. Shalom und lasst uns noch aufstehen miteinander, um den Herrn nochmal zu ehren und anzubeten. Oh Schatz, es tut mir leid.